Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 28 bis 36 und bitte die Gemeinde zur Schriftlesung aufzustehen. Überschrieben ist der Abschnitt mit: Drei Jünger sehen Jesus in Herrlichkeit. Entweder ungefähr 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden leuchtend weiß. Und dann standen auf einmal 2 Männer neben ihm und redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in himmlischem Glanz und sprachen mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Petrus und die 2 anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die 2 Männer, die bei ihm standen. Als die beiden von Jesus weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Wie gut, dass wir hier sind, Herr, wir wollen 3 Zelte aufschlagen, 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Er wusste nicht, was er da redete. Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf Jesus und auf Mose und Elia. Die 3 wurden ganz eingehüllt von der Wolke. Und die Jünger bekamen Angst. Eine Stimme aus der Wolke sagte: Dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Nachdem die Stimme das gesagt hatte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die 3 Jünger behielten dies alles für sich und erzählten damals niemand, was sie gesehen hatten. Amen.
War das nun ein geistlicher Höhenflug, was Jesus mit seinen Jüngern da erlebt hat, oben auf dem Berg, in diesem gleißenden Licht? Ich glaube, wir würden alle nur zu gerne mal so einen klitzekleinen Blick durchs Schlüsselloch in den Himmel tun, oder? Nur mal so ein bisschen spickeln und hineinschauen, wie das da so ist. Das wäre doch auch wirklich zu gut. Denn so ein bisschen neugierig sind wir doch schon darauf, zu wissen, wie das wohl so im Himmel zugeht. Was Petrus, Johannes und Jakobus hier erleben, ist aber nach meinem Empfinden viel mehr als bloß nur ein kleiner Blick durchs Schlüsselloch in den Himmel. Es ist fast schon eher so, als wenn der Vorhang zur Ewigkeit ein ganzes Stück zur Seite geschoben wird und man so ein großes Stück sieht vom Himmel. Ein deutliches Stück vom Himmel. Was passiert hier eigentlich? Jesus nimmt seine 3 Jünger beiseite, um sie mitzunehmen auf diesem Berg zum Gebet. So weit so gut, so weit so bekannt, so weit so normal. Aber irgendwie scheint das Gebet bei den Jüngern doch nicht so die ganz große Stärke zu sein, denn schon bald sind sie tief und fest eingeschlafen. Ist euch das auch schon mal passiert? Frage ich jetzt lieber nicht so detailliert nach. Allerdings werden sie mit einem Mal wieder alle wach. Denn da passiert etwas völlig Ungeheuerliches. Vermutlich denken sie zuerst, das kann nur ein Traum sein, als da Jesus in diese helle Lichtgestalt verwandelt ist. Vielleicht reiben sie sich auch gründlich die Augen, zwicken sich im Arm. Ja, träume ich denn? Nein, kein Traum. Sie erleben es vor ihren Augen, wie Jesus verwandelt wird in eine hell glänzende, überaus strahlende Lichtgestalt, engelsgleich. Und auf einmal zeigt ihnen der Himmel den Glanz und die Herrlichkeit der ewigen Welt mit unfassbarer Pracht und strahlenden Herrlichkeit. Und das alles mitten in ihrem kleinen, bescheidenen, irdischen Leben. Für einige Momente erleben sie buchstäblich den Himmel auf Erden. Eigentlich fehlen einem die Worte, das zu beschreiben, oder? Es ist auch völlig sonnenklar, mit wem Jesus da redet, diese beiden anderen Figuren. Das scheint selbsterklärend zu sein. Das können nur Mose und Elia sein. Die beiden größten Propheten des Alten Testaments. Also wenn es überhaupt Menschen jemals gegeben hat, die den Willen Gottes getan haben, Menschen, die Gott ganz nah kannten, dann sind es auf jeden Fall Mose und Elia. Die zwei stehen ganz vorne dran auf der Liste. Und dann noch die Stimme Gottes aus der Wolke. Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Boah, was macht das mit einem? Dieses Erlebnis hat sehr große Auswirkungen, aber sehr unterschiedliche Auswirkungen. Einerseits für Jesus und andererseits für die Jünger. Schauen wir doch mal, was da eigentlich passiert. Was bedeutet das wohl für Jesus, dieses Erlebnis? Nicht vergessen, Jesus ringt um seine Berufung. Vor diesem Erlebnis gibt Jesus seinen Jüngern eine sehr deutliche Ankündigung seines bevorstehenden Leidensweges. Also er weiß, wohin der Weg geht und er redet zu seinen Jüngern darüber. Und nach diesem großartigen Höhenerlebnis tut Jesus es wieder und redet zu seinen Jüngern darüber, dass er leiden und sterben wird. Jesus war also auf den Berg gegangen, um zu beten. Und man darf, denke ich, davon ausgehen, dass die Jünger nicht schon nach den ersten 10 Minuten eingeschlafen sind. So viel werden sie schon noch aushalten. Das kriegt man schon noch hin. Aber irgendwann sind sie dann irgendwie doch eingeschlafen. Nach einer längeren Weile. Jesus hat also längere Zeit im Gebet verbracht mit seinem Vater im Himmel. Als der Vater im Himmel dann auf diese besondere Weise zu ihm redete. Und ich bin sicher, auch für Jesus wird dieses Erlebnis ebenfalls zu einem Schlüsselerlebnis, wie für die Jünger auch, aber eben ganz anders. Gott bestätigt ausdrücklich und in aller denkbaren Form den Weg, den Jesus vor sich hat, auch den mit Leiden und Sterben. Es ist ein volles und ganzes Ja zu Jesus. Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ja, Jesus, du bist mein Sohn und du tust meinen Willen, du redest meine Worte. Es ist alles richtig so, hört auf Jesus. Und darüber hinaus, Jesus wird für eine gewisse Zeit voll und ganz in die himmlische Herrlichkeit eingehüllt. Das ist wie mal eben zurückzukehren nach Hause in die Ewigkeit, oder? Denn da kam Jesus ja schließlich her aus der Ewigkeit. Als er Mensch geworden war, hatte er das alles hinter sich gelassen. Und jetzt auf einmal für ein paar Momente wird er eingehüllt in die himmlische Herrlichkeit. Oh, Balsam für die Seele, oder? Mal eben nach Hause gehen. Wie gut und wunderbar ist das. Erholung, geistliche Tankstelle, alles in einem, eine ungeahnte Kraftzufuhr für Jesus. Bestätigung, himmlische Herrlichkeit um Jesus rum. Der Herr ist nahe. Aber da ist noch mehr. Mitten in der Herrlichkeit Gottes reden Mose und Elia mit Jesus. Worüber reden sie denn? Steht da im Text. Sie reden von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen würde. Stellt euch mal die Spannung vor. Jesus geht zu auf das Ende, das Sterben am Kreuz und in dem Moment gleichzeitig volle Pulle himmlische Herrlichkeit, mehr geht gar nicht. Beides zusammen gleichzeitig. Worüber sie genau gesprochen haben, die beiden alttestamentlichen Männer mit Jesus, steht ja gar nicht im Detail. Ist gar nicht genau ausgesagt. Aber es ging um das Ziel. Es ging um die Erfüllung des irdischen Lebens von Jesus Christus. Mitten in der sichtbaren Herrlichkeit der Ewigkeit Gottes ist hier die Rede von Leiden und Schmerz und von Sterben Jesus. Beides zusammen ist da. Was für ein Kontrast. Und trotzdem, auch die Jünger scheinen das so wahrzunehmen. Und für Jesus ist das eine wichtige Bestätigung und Ermutigung. Ja, das ist der Weg und ich bin auf dem richtigen Weg und mein Vater ist bei mir. Nummer zwei, was bedeutet das für die Jünger? Erstmal, damit konnte keiner rechnen mit so etwas, oder? Völlige Überraschung. So hatten sie Jesus noch gar nie erlebt. Das Licht der Herrlichkeit Gottes, Jesus, die beiden Propheten, nochmal die Stimme Gottes, die Überraschung ist wirklich perfekt. So lange schon kennen sie Jesus und wenn man so gemeinsam wandernd unterwegs ist durch die Lande, dann lernt man sich gründlich kennen, oder? Das ist mehr als eine WG, wenn man auch noch zusammen wohnt und reist und isst und unterwegs ist. Da geht der Lack so richtig gründlich ab. Da weiß man, wie der andere ist. Da kennt man sich doch nach einer Weile. Und doch sind sie fassungslos wegen dieser wunderbaren und für sie bisher unbekannten Seite von Jesus. Pure Herrlichkeit und das bei ihrem Jesus? Die Jünger erleben hier nicht einfach nur ein atemberaubendes Wunder, das man sich heute auch gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Es passiert noch viel mehr. Ich bin überzeugt, an der Stelle wird die Beziehung zu Jesus noch mal tiefer, sehr viel tiefer. Weil die Jünger kennen ja das Alte Testament. Sie wissen, dass Gott in einem Licht wohnt, zu dem niemand herzukommen kann. Genau in diesem Lichtglanz erleben sie nun Jesus. Und damit ist klar, Jesus ist nicht nur ein von Gott bestätigter Prophet. Das ist schon viel. Jesus hat das Wesen Gottes in sich, weil da die Herrlichkeit aus ihm rausscheint. Und das ist nochmal eine ganz andere Liga. Aus Jesus strahlt die Herrlichkeit und die Ewigkeit Gottes raus. Heute würden wir sagen, es spult aus allen Knopflöchern. Es fließt über. So hell, dass man gar nicht richtig hingucken kann. In dieser Folgenschwere haben sie das bisher noch nie gesehen, weil Jesus ja die göttliche Herrlichkeit zu 100% abgelegt hatte, als er Mensch wurde. Aber nun, für einen kurzen Moment, kommt die Herrlichkeit zurück. Für die Jünger ist dieses Erlebnis ebenfalls ein besonderer geistlicher Höhepunkt. Denn sie erleben buchstäblich den Himmel auf Erden. Haben wir ja manchmal so im Sprachgebrauch. Was macht denn den Himmel auf Erden aus? Na klar, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, oder? Und genau das passiert. Sie bekommen nochmal ganz anders und ganz neu einen klaren Blick dafür, wer Jesus eigentlich ist. Er ist nämlich wirklich der Sohn Gottes. Und sie hören die Stimme Gottes und merken daran, ja, Jesus tut wirklich ganz im Ernst den Willen Gottes. Der Satz, hört auf ihn, hat richtig tiefe Bedeutung. Und dieses Erlebnis ist so wunderbar, so herrlich, so himmlisch, dass die Jünger das am liebsten festhalten wollen. Hey, wenn die Herrlichkeit schon mal da ist, dann bleiben wir doch da, ist doch super, besser wird's nicht mehr. Und Petrus in seiner immer etwas vorlauten Art drückt das auch gleich so aus. Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Na klar, in der Herrlichkeit Gottes lässt man sich doch häuslich nieder, oder? Da bleibt man doch am besten. Petrus will diesen wunderbaren Augenblick festhalten. Am liebsten will er sich in der Herrlichkeit Gottes häuslich niederlassen. Na klar. Der will gar nicht mehr vom Berg runtersteigen. Hier ist doch am besten. Lass uns einfach 3 Wallfahrtskapellen bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine lieb. Wir bleiben hier. Innere Einkehr, stille Meditation, einfach bei Gott sein. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ist das nicht verständlich? Aber der Schreiber des Evangeliums bewertet diesen Vorschlag von Petrus sehr eindeutig. Vers 34, er wusste aber nicht, was er sagte. Er wusste nicht, was er sagte. Das geht nicht. Einerseits war dieses Erlebnis also wirklich ein wunderbares geistliches Highlight, ein Geschenk der Gegenwart Gottes, wie es sicher nur relativ wenige Menschen in dieser Form tatsächlich erleben, stimmt. Aber Petrus zieht irgendwie die falschen Schlussfolgerungen, wenn er denkt, er könnte das festhalten und konservieren. Deshalb Nummer 3, wie leben wir denn mit den besonderen geistlichen Höhepunkten? Als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, Moment mal, das sind eigentlich 2 Predigten, um die es hier geht. Heute sind wir bei den geistlichen Höhepunkten, das stimmt, das ist wichtig, muss man drüber nachdenken. Aber es wäre auch nochmal eine Predigt wert, wie gehen wir denn um mit den geistlichen Tiefschlägen, wo die Tiefpunkte sind. Okay, andermal. Heute die geistlichen Höhepunkte. Es gibt diese Situationen, die wir als besonderes Geschenk Gottes erleben, wenn wir die Nähe Gottes besonders intensiv erfahren. Das ist unter uns unterschiedlich verteilt und wir sind auch individuell aufgestellt. Wenn wir erleben, wie das Reden Gottes ganz lebendig und konkret zu unserem Leben passt, wir erleben gute Gemeinschaft mit anderen, wir spüren die Geborgenheit Gottes in der Zuwendung, vielleicht auch durch andere Menschen. Es gibt diese Momente, wo genau im richtigen Moment eine Ermutigung kommt, ein tröstendes Wort oder dir fällt beim Lesen in der Bibel der Schleier von den Augen und auf einmal verstehst du, was da wirklich gemeint ist und es berührt dich tief im Herzen und denkst, ja Herr, danke. Kennt ihr solche Momente? Ich denke doch, ich hoffe doch. Oder ein tröstendes Wort oder das entscheidende Wort, das dir aus der Sackgasse raushilft. Momente der Gegenwart Gottes, wo du denkst, ja Herr, danke. Das sind Erfahrungen, die wir machen. Mal passiert das im Gottesdienst, mal passiert es im Hauskreis oder im Austausch mit einem anderen Menschen oder im Alltag ist irgendeine Situation, wo du merkst, heppla, hier redet Gott zu mir, ganz klarer Fall. Wie erlebt ihr solche Highlights, solche Höhepunkte? Und welche Bedeutung haben die für euer Leben? Ist das der geistliche Vitaminstoß, der euch die nächsten 14 Tage über die Runden bringt? Ist das eine Zeit des Auftankens, des geistlichen Kraftschöpfens, des Aufnehmens neuer Impulse durch den Geist Gottes? Würdest du ohne solche geistlichen Höhepunkte am sogenannten geistlichen Hungertuch nagen, dass du denkst, ja, wo ist jetzt der Herr? Ist es das ersehnte Ereignis, auf das du die ganze Zeit deines Lebens gewartet hast, dem du geradezu entgegenfieberst, dass der Herr noch mal deutlich zu dir redet? Ist es das, wofür es sich zu leben lohnt? Ist der Rest sowas wie eine Übergangszeit, wo man sich mehr so recht als schlecht durchschlägt? Kurzum, sind diese Höhepunkte für dich eher sowas wie die Grundausstattung oder eher so eine Art zusätzliche Dreingabe in deinem Leben mit Jesus? Ist auch nochmal eine interessante Frage. Ich denke, dass solche Höhenerlebnisse durchaus zum Leben als Christ dazugehören. Erlebnisse, bei denen man die Nähe Gottes besonders spürt, etwas von seiner Herrlichkeit sieht, erlebt, empfindet. Diese Dinge gehören zum Unterwegssein mit Jesus dazu. Es gehört dazu. Und deshalb schenkt Gott solche Erfahrungen auch. Und es bleibt immer ein Geschenk. Denn was könnte man da auch erzwingen? Aber ein besonderer Höhepunkt ist genau das, ein Höhepunkt. Wenn das Leben nur aus Höhepunkten bestünde, wäre es ja auch wieder eine Linie. Aber wenn ich hier einen Höhepunkt habe und Sabe da runter geht, dann war das was Besonderes da oben. Aber wenn das nur da oben läuft, ist es wieder normal. Ihr merkt, was ich sagen will, ne? Das Leben kann nicht nur aus Höhepunkten bestehen, es geht gar nicht. Höhepunkte sind tatsächlich eher selten. Höhepunkte sind nicht unbedingt immer Freudenereignisse, auch nochmal gesagt. Als ich mich damals mit 16 Jahren bekehrt habe auf einer Evangelisation, habe ich danach ein seelsorgliches Gespräch mit dem Pastor geführt und habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich meine Sünden bekannt habe. Das war aber ein geistiges Höhepunkterlebnis. Obwohl ich geheult habe wie ein Schlosshund, das war gut. Höhepunkte sind nicht nur mit Freude verbunden, Höhepunkte sind mit Klarheit verbunden, mit Eindeutigkeit, mit Gegenwart Gottes. Das ist ein Höhepunkt. Das muss nicht immer nur mit Halleluja verbunden sein. Vielleicht ist es auch Umkehr, Gnade, Zuwendung Gottes, was dir widerfährt und was dir zu einem echten Höhepunkt wird. Ja, Jesus, danke, dass du für mich sorgst. Vielleicht ist es eine Bestätigung für das, was ich von Gott theoretisch verstanden habe, dann auf einmal kann ich es fühlen, empfinden, annehmen, erleben, erfahren. Er ist ein Gott der Freude, ein Gott des Lebens, ein Gott der Vergebung, ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott, der zweiten Chancen gibt und so weiter. Vielleicht zeigt uns Gott darin auch neue Aspekte seines Wesens. Wir gewinnen ein tieferes Verständnis seines Wesens, seiner Heiligkeit. Es ist ein Muntermacher, an den wir uns später deutlich erinnern können. Und es ist auch ein Vorgeschmack auf das große Fest Gottes, auf das wir miteinander zugehen und auf das wir uns alle miteinander freuen können. Solche Erfahrungen mit Gott sind wertvoll, geradezu kostbar. Aber es wäre verkehrt, sich daran festklammern zu wollen und dann sogar an der Vergangenheit festzukleben. Wie war das nochmal? Petrus hat dieses wunderbare Erlebnis auf dem Berg der Verklärung gemacht und dann später, als Jesus verhaftet war im Hof des Kaiphas, am Lagerfeuer, hat er ihn trotzdem verraten, oder? Von den Lorbeeren von gestern oder vorgestern konnte er nämlich im Heute dann doch nicht leben. Aber es war eine bleibende Ermutigung für ihn. Ich habe das erlebt mit Jesus. Und das Vertrauen und der Glaube erweist sich immer im Heute als lebendig und stark. Das Ziel ist doch das Erleben der Nähe Gottes, die Nachfolge, wie wir das immer so sagen. Ich lebe mein Leben mit Jesus Christus. Ich gehe an seiner Hand Schritt für Schritt, jeden Tag. Das Erleben der Nähe Gottes, die Begegnung mit ihm, will uns auf den Geschmack bringen, besonders diese Höhepunkte wollen uns auf den Geschmack bringen, auch im Alltag die Begegnung mit ihm zu suchen und sie dann auch zu finden. Es gibt auch kleinere Höhepunkte. Es gibt Sachen, die ganz klein sind und sehr wertvoll sind. Wenn du mal eine Magen-Darm-Grippe gehabt hast und eine ganze Woche nur von Kamillentee gelebt hast und dann am ersten Morgen wieder einen richtig gescheiten Kaffee trinkst, dann weißt du, wovon ich rede. So ein Kaffee im Morgen ist super, oder? Mir geht das so. Ist auch ein guter Höhepunkt, für den ich dankbar sein kann. Ich weiß, es ist ein bisschen banal. Vor allem aber, weil Jesus in mir wohnt, ist er mir noch immer gleich nah. Und auch ich bin ihm immer gleich nah. Das ist ein Geheimnis. Christus in uns. Er lebt, er redet, er regiert. Die Hoffnung der Herrlichkeit, die sich als stark erweist. Jeden Morgen neu. Egal ob mit oder ohne Tasse Kaffee. Amen.